SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wir stellen uns vor, eine ältere Dame sitzt auf einem Stuhl, der an einer Hauswand befestigt ist, 5 Meter über dem Boden, und trinkt Kaffee. Also in echt, an einem öffentlichen Platz. Oder einen Herrn, der raucht, auch so hoch oben auf einem Stuhl. Oder, andere Stadt, anderer Platz, eine Frau trägt einen weiten Pulli, der so noch über einem Briefkasten gespannt ist mit ihr. Und ein Mann verhakt sich in einem Biergartenklappstuhl und schwenkt dabei sein T-Shirt. Oder noch ein Beispiel, jemand badet in Hunderten von Wasserflaschen oder räumt hunderte Plastikeimer aus einem überdimensionierten Regal auf die Straße und Passanten sehen verblüfft zu. Klingt verrückt, sind aber Aktionen des Kölner Künstlerpaars Angie Hiesel und Roland Kaiser, und diese beiden sind heute unsere Studiogäste. Willkommen in Tandem.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Eines dieser beschriebenen Projekte heißt Dressing the City und Mein Kopf ist ein Hemd. 2011 uraufgeführt, wird demnächst wieder aufgenommen. Um so ein Beispiel zu erklären, worum geht's da?
Ja, in dem Projekt geht's um das Verhältnis von Mensch, Kleidung und urbanem Raum. Es ist eine performativ-installative Arbeit, so wie wir das bezeichnen. Kleidung eben als sozusagen unsere zweite Haut, gleichzeitig eben auch die Membran zwischen Körper und Raum. Wie Sie schon beschrieben haben, verhängen oder verheddern sich die Performer und Performerinnen im Mobiliar des öffentlichen Raums. Es entsteht eine Spannung eben zwischen Körper über die Kleidung eben mit dem öffentlichen Raum. Es ist eine Intervention, ja, denen eben Zufallspublikum begegnen kann oder eben auch eingeladenes Publikum davon weiß. Und 2011 war es so, dass wir das hauptsächlich mit Tänzern, Tänzerinnen, PerformerInnen gemacht haben. Das heißt, die waren eigentlich jünger. Jetzt dieses Mal liegt der Fokus auf älteren Akteuren, Akteurinnen, und zwar Leute, die professionell im darstellenden Kunstbereich gearbeitet haben oder auch noch arbeiten. Das heißt, es können Tänzer, Tänzerinnen sein, es können Performance-KünstlerInnen sein oder eben auch Schauspieler, Schauspielerinnen. Und hierbei legen wir jetzt dieses Jahr den Fokus auf das Thema Altern in der darstellenden Kunst. Diesmal mit Dressing the City und Mein Kopf ist ein Hemd wollen wir eben speziell die Sichtbarkeit herstellen.
Da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, warum Ihnen das am Herzen liegt und auf was für Situationen Sie da aufmerksam machen wollen. Aber sagen Sie noch, bei so einer Performance, stehen Sie beide da auch dann irgendwo mal am Rand und gucken zu, was passiert und wie die Leute reagieren und wie die Darsteller das machen? Oder finden diese Performances ohne Sie statt?
Wir sind praktisch immer dabei. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo wir nicht beide dabei waren. Ich mache zusätzlich eben neben der ganzen konzeptionellen Erarbeitung auch die fotografische Dokumentation. Und so folge ich natürlich automatisch. Ja, und wir koordinieren eben einfach vor Ort auch die ganze Aktion.
Wir sind natürlich da. Es geht um den öffentlichen Raum. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal gleich drüber sprechen. Das heißt, wir sind da und beobachten das Ganze, aber wir sind fürs Publikum nicht unbedingt zu erkennen.
Ich habe vorher noch so ein anderes Projekt kurz beschrieben, das mit den Menschen auf den Stühlen in luftiger Höhe, das heißt x-mal Mensch-Stuhl. Es ist eine ihrer erfolgreichsten Aktionen in den letzten Jahrzehnten in dutzenden Städten auf der ganzen Welt aufgeführt. Was steht da für eine Idee hinter mit den Menschen, die da an der Wand sitzen?
Es ist eine Ausstellung mit Menschen, die auf einem Stuhl sitzen, also sozusagen die Abbildung des Alltags, nur etwas hochgehoben in luftige Höhen, nämlich zwischen ungefähr 3,50 und 6 Metern sitzen auch dieses Mal ältere Menschen. Der Fokus ist eben auf Älteren in unserer Gesellschaft. Wir stellen die Menschen aus mit ganz alltäglichen, sehr reduziert gehaltenen Aktionen, die sie dort oben auf dem Stuhl durchführen. Sie
sind also die essen was, die trinken was, die falten Wäsche, solche Sachen.
Genau, ganz einfache alltägliche Dinge, genau, lesen eine Zeitung, sind für sich dort oben eben wirklich ausgestellt, haben keinen Kontakt zum Publikum. Es sind Bilder, die sich angeguckt werden können. Und für Passanten, Passantinnen zum Teil auf einmal ganz ungewohnt, wenn sie dort oben in luftiger Höhe die Menschen sehen. Es ist eine Verschiebung der Realität, könnte man sagen. Wir sprechen oft in unseren Arbeiten auch von sogenannten Verrückungen. Und das Ganze ist eben die Vertikale hochgerutscht sozusagen.
Wie reagieren die Leute, die da stehen bleiben und gucken und staunen?
Ja, es gibt alles Mögliche an Reaktionen. Erstmal ist es schon Verblüffung, Erstaunen bis hin zu dem, dass sich Leute fragen, wie sind die denn da hochgekommen? Ja, eine ganz absurde Frage war mal, machen die das freiwillig? Ja, also so weit ging es dann noch.
Aber das sind gute Fragen. Ich würde sie auch gern beantwortet haben. Wie kommen die da hoch? Und also gut, dass sie es freiwillig machen, davon gehe ich aus.
Die kommen über Leitern hoch. Also wenn wir eine Audition machen, es gab ein Grundensemble, aber von dem Grundensemble von 1995, da leben kaum noch welche. Und wir haben halt immer wieder neue Leute eingearbeitet. Und wenn wir zum Beispiel in Südamerika oder in Montreal oder in Graz, haben wir dann auch einen Teil vom Ensemble mitgebracht und haben dann vor Ort eben so über die Hälfte der Performerinnen neu eingearbeitet. Aber was ich noch sagen wollte, eben auch zum, was im Fokus steht, also neben dem alten Menschen sind es natürlich auch die Fassaden, weil so wie wenn du einen alten Menschen betrachtest, der jetzt auf dem Stuhl sitzt und eben ganz alltägliche Dinge tut, da kommt ja auch praktisch so ein bisschen die Geschichte eines Menschen gräbt sich ja auch in den Körper, in das Gesicht ein. Ne? Und dasselbe geschieht eben auch mit den Fassaden, dass du an den Fassaden Geschichte, Biografie ablesen kannst. Und wir laufen auch in unserem alltäglichen Umfeld, ja, wenn wir durch die Stadt gehen, vielleicht jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang bestimmte Wege und nehmen trotzdem dann vielleicht bestimmte Fassaden gar nicht wahr, weil wir den Blick vielleicht gar nicht in die Höhe haben.
Das heißt, Sie suchen auch die Häuser jeweils ganz bewusst aus?
Ja, wir machen immer eine Vorreise, wo wir die Fassaden aussuchen. Wir suchen natürlich dann immer ziemlich viele aus und wird dann noch kategorisiert in A und B. Also es muss auch im Zusammenspiel, es sind immer 10 Stühle, die gehängt werden. Und das muss auch als Ensemble funktionieren. Und du bekommst natürlich auch nie jede Fassade, die du gerne haben willst. Ne? Da muss dann der Veranstalter eben mit den Hausbesitzern verhandeln, weil es werden ja auch ein paar Löcher reingebohrt. Das ist schon monatelange Vorarbeit.
Bis zu 7 Meter hoch, ist es für die Akteure auf den Stühlen nicht gefährlich?
Ja, es gibt Sicherungsmaßnahmen, also für den Aufstieg über die Leitern, als auch beim Sitzen, nur sind die nicht sichtbar. Ah, okay. Sonst würde der Charme des Ganzen würde platzen.
Haben Sie selber auch schon da oben gesessen?
Klar.
Und wie lange sitzen die Leute da oben und lesen Zeitung oder falten Wäsche oder trinken Kaffee?
1,5 Stunden ungefähr wird dort oben gesessen. Und davor und danach bleiben ja die Stühle auch, sodass die Stühle an sich eben dann auch nochmal eine Installation sind, die sogar ein paar Tage lang dort hängen, denn die werden ja weit im Vorhinein auch montiert. Also insofern, das ist dann vielleicht dieses Warten auf das, wird der Stuhl besetzt oder nicht. Auf jeden Fall, das ist eben auch nochmal ein Aspekt dieser Aktionsinstallation. Einmal gibt es eben die Installation nur mit den Stühlen, dann gibt es eben die Belebung sozusagen mit den Akteuren, Akteurinnen.
Und Sie sagen auch bei der Wiederaufnahme von diesem Projekt X-mal Mensch Stuhl, wie auch vorhin erklärt bei Dressing the City und Mein Kopf ist ein Hemd, arbeiten Sie jetzt mit älteren Darstellern, über 60 sollen die sein und Sie haben überhaupt ein Projekt da drumherum ins Leben gerufen. Was treibt Sie da um? Auf welche Misssituation wollen Sie da aufmerksam machen?
Wir hatten Auftritte, also etliche Auftritte in Südamerika, unter anderem in Lima und in Rio. Und in Lima kam unsere Intention, was ein Stück weit hintersteht, einfach der alte Mensch in unserer Gesellschaft, kam eben sehr stark zum Tragen, weil zu dem Zeitpunkt kamen aus den Anden ganz viele indigene Bevölkerungsteile runter und haben in Lima große Proteste wegen der schlechten sozialen Lage geführt. Unsere Aktion ist dann sogar mitten rein in eine Demonstration geraten und dann war eine große Karikatur in der führenden Tageszeitung in Peru und dann wurde das eben thematisiert, auch der Umgang eben mit älteren Menschen.
Aber wahrscheinlich interessiert Sie gerade auch in Deutschland auch die Situation der älter werdenden Künstler und Künstlerinnen.
Genau, das ist eben auch was, was wir uns jetzt wieder als Fokus genommen haben. Ich sag mal, als ich 1995 x-mal Mensch Stuhl kreiert habe, war das eine Zeit lang eben das Thema, als zu dem Zeitpunkt, als ich das kreiert habe, einfach die Beschäftigung mit dem Alter im Hinblick auch auf unsere Stadtentwicklung, eben dem auch was entgegenzustellen. Also diese vielleicht sehr hippen und eher auf Junge ausgerichtete innerstädtische Geschäftslandschaft. Dann gab es aber auch viele Jahre, wo wir uns gar nicht mit diesem Thema beschäftigt haben. Also es ist jetzt nicht irgendwie unser einziges Thema oder irgendwie der Hauptfokus. Allerdings haben wir jetzt eben in den letzten Jahren das nochmal ganz stark in den Mittelpunkt gerückt, weil wir einfach in unserem gesamten Umfeld, künstlerischen Umfeld mitkriegen, was es eigentlich heißt, ja, älter zu werden. Es geht mehr und mehr eben auch um die Absicherung im Alter. Was kommt da auf uns zu, ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, aber jetzt gerade eben auch in der Kunst, wo wir alle irgendwie eigentlich eher in prekären Verhältnissen leben. Was kommt eben da auf uns zu, rentenmäßig, auch wenn dieses Wort Rente kein Wort ist, wir gehen nicht in Rente, aber trotzdem ist es halt die Altersabsicherung. Dann eben auch sowas wie, wo bleiben Akteure und Akteurinnen, wenn sie älter werden? Vor allem die Frauen ab 40, 45 stellt man schon auch etwas fest, dass sie auf Bühnen mehr und mehr verschwinden, gar in höherem Alter. Und insofern ist jetzt vielerorts einfach darauf ein Fokus. Und ich denke, das wird sich, man merkt schon, es fängt an, sich positiver auszuwirken.
Sagt Angie Hiesel in SWR 2 Tandem. Sie ist hier mit Roland Kaiser und was die beiden an Aufwand betreiben müssen und Konzeptionierung, bevor ihre Arbeiten in den öffentlichen Raum kommen, das besprechen wir gleich. Nach einer Musik, die Sie ausgesucht haben, den Chan Chan von Buena Vista Social Club. Vielleicht ein Satz dazu, warum wollten Sie den hören?
Ach, es ist einfach ein Lebensgefühl. Ich bin 4 Jahre lang in Lima aufgewachsen, im südamerikanisch-lateinamerikanischen Umfeld. Und Roland liebt auch diese Musik. Es hat was mit unseren Reisen zu tun. Es hat was mit unserem Lebensgefühl zu tun. Ja, und deshalb Chan Chan. Es hat auch was mit unserer Beziehung zu tun.
Angie Hiesel und Roland Kaiser sind unsere Studiogäste in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über ihre gemeinsamen Kunstprojekte. Einmal haben sie in einer U-Bahn-Station 900 Quadratmeter Rollrasen verlegt und einen künstlichen Bach angelegt und Schaukeln an die Decke gehängt. Um da noch ein Beispiel aufzugreifen, was war da die Idee hinter?
Das war in Köln, in der U-Bahn-Station Apelhofplatz. Und wir hatten es dann auch noch in anderen Städten gemacht, zum Beispiel in München unter der Maximilianstraße. Und das war eben alles gekachelte Räume. Und da stand eben, das Thema war der Raum. Und eben diese großflächige Rauminstallation, die je nach Raum dann immer wieder anders ausfiel, also das Verhältnis Rasenfläche zu Wasserfläche. Zum Beispiel in München hatten wir Rolltreppen, die stillgelegt waren. Und wir konnten zum Beispiel aus einer Rolltreppe eine Wasserkaskade machen. Da kam sogar 2-3 Mal die Feuerwehr, weil Leute dachten, da wäre ein Wasserrohrbruch. Aber das ist eben eine Arbeit, wo ganz zentral der Raum im Mittelpunkt steht. Und das lief dann so 7 bis 10 Tage, weil länger hielt es auch der Rasen nicht eben ohne Tageslicht aus. Und an, ich glaube, 6 Tagen hatten wir eben einen performativen Teil. Das war auch übrigens, die Kölner Performance war auch meine letzte Performance, wo ich selber als Performer agiert habe.
Ich wollte auf dieses Stichwort Raum auch kommen, denn wenn man von Kunst im öffentlichen Raum spricht, meint man ja immer vor allem das öffentlich, aber bei Ihnen geht es eben auch gerade um den Raum. Ich stelle mir vor, wenn ich Ihre Arbeiten sehe, Sie laufen mit einem speziellen Raumgefühl durch die Welt. Also was assoziieren Sie mit Raum?
Im Grunde ist, am Anfang war der Raum, kann man ja auch sagen, beziehungsweise alles ist eigentlich Raum. Also wir selber sind ja auch Raum. Es gibt den Körperraum, es gibt den Denkraum, es gibt den Raum eben in uns, um uns herum. Ja, die Arbeit hat bei mir einfach damals angefangen, als ich im alten besetzten Stollwerk war. Das war ein altes Fabrikgebäude, eine große Schokoladenfabrik hier mitten in Köln, die eben dann leer stand und die besetzt wurde. Und damals war ich auch mit dabei und habe mich dann eben auch dort ansiedeln können. Es, ein paar Jahre lang funktionierte das eben so, dass eben Künstler und Künstlerinnen sich dort ansiedeln konnten. Und dort habe ich einfach an verschiedenen Orten gearbeitet und so entstand einfach auch dieser ortsspezifische Ansatz. Und der ist eben dann weitergegangen, als wir dann raus mussten aus diesem Stollwerk-Gelände, weil es einfach auch geräumt wurde. Da ging es bei mir eben dann weiter, dass ich gesagt habe, so, es interessieren mich einfach weiterhin Räume. Selbst in meiner eigenen Wohnung, also mein Zimmer war durchgestaltet, künstlerisch voll überbordend. Also das war immer so, dass ich mich mit Raumgestaltung auseinandergesetzt habe. Und so ging es dann eben weiter, dass wir von Ort zu Ort gezogen sind. Und ein Aspekt, um nochmal zurückzukommen auf Kachelhaut, ist eben auch die Veränderung vielleicht von Raum. Also sozusagen eine künstlerische Manipulation, die eben dann auch beim Publikum was bewirkt. Sie gehen alltäglich einen Ort entlang, einen bestimmten Weg entlang. Auf einmal sind sie in einem anderen Umfeld. Es ist aber trotzdem eigentlich noch derselbe Ort. Sie fangen an, was anders zu sehen, weil dort eine Aktion hinzugekommen ist oder ein installatives Moment. Und das sind einfach so die Triebkräfte auch bei uns oder die Auslöser eben, dass wir sagen, okay, es gibt so viel Raum, den wir einfach umgestalten und umgestalten wollen.
Interventionen nennen Sie das? Also wie viel bürokratischen Aufwand muss man betreiben? Wir hatten es vorhin schon kurz davon, wenn man Rollrasen in U-Bahn-Stationen auslegt oder Senioren auf Stühle an eine Hauswand setzt.
Enorm, ne? Also wir hatten zum Beispiel in München mit der Installation und Performance Kachelhaut von 5 Behörden ein Treffen, ein Ortstermin. Und das war nicht einfach durchzusetzen. Man braucht schon Unterstützung aus oberen Etagen in den Behörden.
Unterscheiden sich die Städte sehr darin? Sie waren jetzt nun wirklich an vielen Orten auf der Welt. Wie die einen machen lassen oder eben nicht?
Ja, das ist sehr, natürlich auch sehr unterschiedlich, also wie bürokratisch zum Teil Länder sein können. Also wir haben in Frankreich auch erlebt, dass also auf einmal Messungen der Stühle durchgeführt wurden. Das hatten wir hier überhaupt nirgendwo, dass wir gefragt worden sind, okay, wie hält der Stuhl? Hält der zusammen oder hält der nicht zusammen, der Stuhl, der an die Fassade kommt? Also da gibt es natürlich schon auch Unterschiedlichkeiten, auch in dem, wie vielleicht Regularien sind, Regularien ändern sich jetzt mehr und mehr. Sicherheitstechnische Aspekte werden immer strenger und strenger, sodass also zum Beispiel, das ist auch nochmal so ein Beispiel, vorletztes Jahr in Göteborg mussten wir selber die Techniker, Technikerinnen sein sozusagen. Also die konnten vor Ort eben aus sicherheitstechnischen Gründen ihre Leute nicht eine Leiter hochschicken. Also das geht nur noch mit Hubwägen und das hätte natürlich die Aktion in ihrer Schlichtheit eben auch erschlagen.
Und wovon Sie auch noch ein bisschen abhängig sind, dachte ich mir, außer von Behörden, ist das Wetter. Was macht man denn, wenn es regnet? Setzt dann auch jemand auf den Stuhl?
Ja, das ist nicht nur bei der Aktion, weil wir arbeiten ja ganz, ganz viel im öffentlichen Raum und dann ist eben das Wetter eben ein Unsicherheitsfaktor. Ne? Da hast du keine Kontrolle. Es gibt Projekte, da haben wir von vornherein schon Ersatztermine ausgewählt. Aber in den meisten Fällen kriegen wir das arrangiert, zum Beispiel jetzt mit dem Stuhlprojekt. Das sind von ganz vielen Aufführungen jetzt in den fast 30 Jahren vielleicht 2 oder 3 mussten ausfallen wegen schlechten Wetterbedingungen. Und sonst ist es halt möglich, sagen wir mal, wenn jetzt die Performance um 15 Uhr angesetzt ist, wartet man eben eine Stunde und meistens konnten wir uns dann so behelfen, also dass die Aktion eben durchgeführt werden konnte.
Also wir hatten bei einem Projekt eigentlich sogar noch einen Gewinn durch den Regen. Und zwar war das bei dem Projekt Aufgelöst, wo es ja um den Nachlass einer verstorbenen Person geht und eben zwischen Realität und Fiktion der Solo-Performer Daniel Ernesto Müller eben ein mögliches Leben dort entstehen lässt. Und es geht um die Thematik Tod, Vergänglichkeit, was passiert mit der Materialität. Das war eine 3-stündige Performance, wo plötzlich mittendrin nach 1,5 Stunden oder so der Regen reinplatzte. Wir waren insofern vorbereitet, wir haben alles mit Plastikfolien abgedeckt. Und das war, er hat einfach weiter agieren können unter diesem Plastik oder er ist ab und zu mal rausgekommen. Und das war eine neue Inszenierung. Es war ein zusätzliches Bild, was dort entstand, was der ganzen Thematik und dem, was eben da an Erzählung lief, einfach ganz zuträglich war. Und es war verblüffend. Publikum ist da geblieben, die waren sowas von gebannt. Also sowas kann auch eben passieren, dass dann vielleicht so ein Moment des Zufalls einfach dann auch ein Mitspieler wird, wo man sagt, wow, das hätten wir besser gar nicht inszenieren können.
Wir liefern uns aus, wir setzen uns aus, wenn wir im öffentlichen Raum Aktionen machen. Das ist ja kein Schutzraum. Wenn du zum Beispiel ins Theater gehst oder in ein Museum, das sind eher Schutzräume. Und da gibt es zumindest unausgesprochene Regeln, an die sich die meisten halten. Im öffentlichen Raum musst du immer mit vielem rechnen. Ne? Das ist auch für die Performer, Performerinnen eine Herausforderung. Das kann auch nicht jeder oder jede.
Wie Sie sich als Künstler und Künstlerin zu so einem Punkt entwickelt haben, da sprechen wir gleich drüber. Davor noch mal Musik von ihrer Liste. Cry Baby von Janis Joplin. I know she tried, yeah. And I know she told you that she loved you much more than I did. Well, I know that she left you and you swear that you just don't know why. But you know, honey, I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back. Janis Joplin, Cry Baby in SWR 2 Tandem, gewünscht von unseren Studiogästen Angie Hiesel und Roland Kaiser. Warum musste Janis Joplin rein? Ein Satz zu ihr oder zu dem Song?
Ja, sie steht einfach für Feuer, für Brennen, für was und einfach für ein Ausbruchsgefühl auch damals so in den 60er Jahren.
Aufgewachsen sind Sie, Frau Hiesel, in Venezuela, Peru und Bonn. Wie kam das? Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater hat im Auswärtigen Amt gearbeitet und ist insofern dann eben an die verschiedenen Botschaften versetzt worden. Er hat in Venezuela angefangen. Dann gab es eine kurze Zwischenzeit hier in Deutschland und dann sind wir nach Lima, nach Peru. Ja, wo irgendwie der Kern meiner Kindheit eben war. Dort bin ich in die Schule gekommen und ich habe ja so eine ganz andere Kultur einatmen und leben können. Die Buntheit, die Vielfältigkeit und eben das Leben am Meer, das hat mich einfach ganz, ganz stark geprägt.
Sie waren als Kind, habe ich gelesen, auch vom Zaubern fasziniert und hatten wahrscheinlich einen Zauberkasten oder so. Wie haben Sie damals gezaubert?
Naja, es war irgendwie immer so, dass ich ein Gefühl des Hingezogenseins hatte, eben zum Theater, zum Tanzen. Und ich dachte immer, ach, ich möchte einfach für die anderen zaubern. Ich hatte von Ravensburger Taschenbüchern hatte ich so ein Zauberbuch. Ich hatte den Mantel von meiner Mutter, Bademantel, so einen ganz dünnen, und habe mich selber dann verkleidet. Und ja, hatte immer so das Gefühl, aha, jetzt werde ich für die Kinder zaubern, habe mir... Ja, allerdings dann auch dann eher mehr in Richtung Zirkus gehend Dinge überlegt. Also die hatten dann doch eher mehr mit meinem Turnen und meiner rhythmischen Sportgymnastik zu tun, sodass es dann eigentlich vom Verzaubern oder Zaubern für die anderen eigentlich eher sowas war. Vielleicht die Kinder verzaubern mit dem, was ich theatermäßig, tanzmäßig zum Ausdruck bringe. Und das ist eigentlich immer noch so als Wunsch dann auch im heranwachsenden Alter geblieben. Eigentlich die Welt selber gestalten, die Welt verändern, verzaubern, mich verzaubern lassen von dem, was um mich ist, und das aber auch dann weiter eigenständig zu gestalten.
Schauspiel gelernt haben Sie dann in New York, Lee Strasberg Schule. Wie kamen Sie dahin und wie erinnern Sie sich an diese Zeit?
Also mein Anfang war, dass ich eben nach eben dem Turnen der rhythmischen Sportgymnastik, damals hieß es noch Wettkampfgymnastik, bin ich an die Sporthochschule gegangen, wo ich mich dann sehr schnell spezialisiert habe auf Bewegungstheater und elementaren Tanz. Das war einfach dann doch eher das Musische, wo es mich hingezogen hat. Dann bin ich auch mal eine Zeit lang in New York gewesen. Lee Strasberg habe ich über Walter Lott kennengelernt. Als ich dann bereits hier an einer Schauspielschule, an einer privaten, die wir mehr oder weniger selber ins Leben gerufen hatten, gearbeitet habe, da war Walter Lott hier, und das war dann nochmal eine ganz andere Arbeitsweise, die ich kennengelernt habe. Eben das Strasberg-Training. Davor war ich mehrmals in Polen gewesen, habe die Arbeit von Grotowski kennengelernt und habe also mit Schauspielern von ihm arbeiten können. Es war eine sehr körperbezogene, sehr raumbezogene Arbeit auch. Und so ging es dann weiter. Ich habe dann die Sporthochschule verlassen und habe dann eigentlich meinen Weg mir sehr eigenständig eben weiter gestaltet und hatte dann über die Besetzung im alten Stollwerkgebäude dieser alten besetzten Fabrik dann die Möglichkeit, einfach im Tun mich weiterzuentwickeln. Es waren sehr viele Musiker, Musikerinnen um mich herum, und ich konnte mich einfach selber dort ausprobieren sozusagen und einfach dort meine Gestaltungen in die unterschiedlichen Räume setzen.
Und Sie, Herr Kaiser, Sie kommen aus dem Schwarzwald, sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in einer Familie, in der die Kunst keine Rolle spielte, soweit ich weiß. Wie verlief Ihr Weg dann zur Kunst?
Also das ist schon ein ziemlicher Gegensatz zu Angie. Also meine Familie hatte mit Kultur oder Bildung wenig zu tun. Also ich komme aus einer ziemlich einfachen Arbeiterfamilie. Und das waren auch schwierige familiäre Verhältnisse. Ich musste mich aus dieser Enge, also familiären Enge und auch dörflichen Enge, befreien, so mit 20. Also ich hatte davor eine handwerkliche Ausbildung angefangen, weil ich bin praktisch in einer ziemlichen Perspektivlosigkeit aufgewachsen. Ich war der Erste in der Familie, der auf eine weiterführende Schule gegangen ist, musste mir aber alles selber erarbeiten. Und dieses selber Erarbeiten hat eben auch mein ganzes Leben geprägt. Sprich, ich habe eben mir viele Dinge eher autodidaktisch beigebracht. Also ich bin jetzt auf dem Weg zur Kunst nicht jetzt so einen klassischen, linearen, akademischen Weg gegangen, sondern ich hatte viele Umwege. Ich habe dann mit 20 eben die Reißleine gezogen, gesagt, ich muss um zu überleben. Also ich glaube, ich wäre zugrunde gegangen in diesem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt in den urbanen Raum, habe eine Jugendheimerzieherausbildung angefangen. Ich habe es hier fertig gemacht, die 4 Jahre in Karlsruhe, Tübingen, Freiburg. Und in der Zeit habe ich eben gemerkt, weil ich da auch eben sehr viel ausprobieren konnte, ich hatte sehr viel Freiraum, dass ich eben auch ein kreatives Potenzial besitze. Und nochmal auf die Kindheit zurückzukommen, wenn das auch schwierig war, was mich auch heute noch sehr begleitet, ist eben mitten in der Natur aufgewachsen zu sein. Das war praktisch ein riesiger Abenteuerspielplatz und ich hatte sehr viel Freiräume. Ich war mit 6, 7 Jahren war ich schon den ganzen Tag alleine, ohne Aufsicht oder mit anderen Kindern natürlich zusammen und wir konnten alles Mögliche ausprobieren. Ich habe dann noch eine Tanzausbildung gemacht und dann eben erste eigene Projekte angefangen und dann habe ich 1992 Angel kennen und lieben gelernt. Seit dahin sind wir eben ein Paar. Und dann habe ich erst als Performer in einem Projekt mitgemacht. Und ab 1997 haben wir dann praktisch gemeinsam also konzipiert und realisiert. Das heißt, wir entwickeln zusammen die Ideen und in der Realisation sind wir gleichrangig, ob es jetzt um Regie, ob Choreografie, ob die bildnerische Anteile, weil wir arbeiten ja eben auch sehr stark mit Installationen. Das machen wir alles gemeinsam.
Auf Ihrer Homepage gibt es eine Rubrik mit dem Titel Team. Eigentlich ist es ja über Sie als Duo hinaus schon fast ein Unternehmen, das Sie da haben, ne? Wie viele Menschen arbeiten für Sie oder mit Ihnen und sind da vielleicht auch darauf angewiesen?
Ja, wir haben 2 feste Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sozusagen im organisatorischen und finanziellen Bereich mitarbeiten. Also gemeinsam haben die 40 Stunden. Drumherum gibt es natürlich je nach Projekt einfach ein unterschiedlich großes Team. Wir bezeichnen das Ganze wirklich auch als Betrieb. Ja, es ist so viel, dass wir das ja gar nicht selber bewältigen können. Insofern, es ist eine Teamarbeit, es ist eine Zusammenarbeit, um überhaupt diese Projekte vor allem auch in den öffentlichen Raum zu stellen. Wir haben im Kunsthaus Renania im Rheinauhafen in Köln unsere Räumlichkeiten, wir haben einen Proberaum, in dem wir zum Teil eben Sachen erarbeiten können. Dann gehen wir aber auch an andere Orte, je nach Projekt, je nach Thema. Und wir haben eben da unsere Büroräume, Lager. Das ist eben auch alles dort mit angesiedelt.
Ja, da hat sich einiges angesammelt in diesen Jahrzehnten. Ein aktuelles Projekt von Ihnen heißt entsprechend Außerordentlich, Rückblick, Einblick, Ausblick. So eine mehrteilige Veranstaltungsreihe zu 4 Jahrzehnten Performance-Kunst von Angie Hiesel und Roland Kaiser. Wie blicken Sie denn selber zurück? Mit Stolz, mit dem Gefühl, was erreicht zu haben?
Tja, also schon mit Freude, muss ich sagen. Also das, was einfach auch so lang geschafft haben, dass wir sozusagen auch uns ja durchgekämpft haben. Ich meine, das muss man schon sagen. Ich meine, dazu gehörte einfach auch ein Teil kulturpolitische Arbeit, um an dem Punkt angelangt zu sein, wo wir jetzt sind, dass wir einfach über viele Jahre jetzt auch diese Grundförderungen bekommen, sowohl von der Stadt Köln als auch eben vom Land NRW, die Spitzenförderung. Da sind wir schon eben froh und blicken auf eine Reichhaltigkeit zurück. Das können wir schon sagen. Wir haben viele Projekte machen können. Wir haben natürlich auch gute Unterstützung gehabt immer wieder. Es ist einerseits was wir geschaffen haben, was sich aber auch weiterentwickelt. Also es ist ja kein Stillstand. Es geht ja weiter. Also es ist ein Blick zurück nach vorn. Wir leben einfach die Kunst und deshalb werden wir auch noch lang hoffentlich künstlerisch weiterarbeiten.
Konnten Sie denn immer gut leben von Ihrer Kunst?
Kann man nicht sagen. Ich bin jetzt 30 Jahre mehr oder weniger so als freier Künstler tätig und über die Hälfte der Zeit habe ich mehr oder weniger auf Sozialhilfeniveau oder drunter gelebt. Jetzt haben sich natürlich die Förderstrukturen verbessert, die ja in den Anfängen natürlich nur rudimentär vorhanden waren. Und das sieht heute jetzt schon etwas anders aus. Wir verdienen immer noch nicht viel, aber wir können ganz gut davon leben. Die Alterssicherung konnten wir natürlich entsprechend schlecht anlegen, weil wir sind zwar von Anfang an in der Künstlersozialkasse, aber du kannst eben nur so viel einbezahlen, wie du verdienst. Und das war halt lange Zeit sehr wenig. Und dementsprechend wird dann auch unsere Rente aussehen. Aber ich denke, für uns ist eh klar, in dem Sinne in Rente, A, wollen wir nicht gehen und B, können wir auch gar nicht gehen.
Was kommt denn dann jetzt? Also Sie haben das ja vorhin ganz entschlossen gesagt, auch Frau Hiesel, wir haben nicht vor, jetzt aufzuhören. Das Wort Rente war Ihnen auch ganz unangenehm am Anfang. Das passt irgendwie nicht zu Ihnen. Haben Sie denn schon ganz konkret was vor, jetzt nach dem Rückblicksprogramm?
Ja, es geht einfach mit anderen Projekten weiter. Ich meine, wir können jetzt noch nichts Konkretes sagen zu den Projekten, aber wir haben schon weitere Projekte in der Schublade und in der Bearbeitung. Also es ist ja trotzdem ein Weitergehen und Weiterkreieren wie die Jahre davor auch. Nur, dass wir jetzt einfach mal sagen, okay, lass uns mal kurz innehalten und auch auf das schauen, was wir gemacht haben, was können wir vielleicht wieder aufnehmen. Das ist auch ein interessanter Aspekt, der jetzt auch immer mehr und mehr auch in der Kunst direkt gefördert wird, dass also die Sachen nicht irgendwie nur so kurzlebig sind, sondern eben das Thema Nachhaltigkeit auch auf die Kunst selber angewandt wird, dass man sagt, okay, wo vertiefen wir nochmal was, wo nehmen wir nochmal Themen auf? Und ich meine, ja, wir stehen einfach mitten im Leben und ich meine, wir reagieren ja eben auf gesellschaftliche Anliegen und daraus generieren sich weiter unsere Projekte.
Ohne jetzt auf Details einzugehen, wir können definitiv sagen, der öffentliche Raum wird weiterhin im Fokus unserer Arbeit stehen. Also wir sagen, der öffentliche Raum ist praktisch auch so eine Art Seismograf für die Befindlichkeit der Gesellschaft. Dementsprechend werden unsere Arbeiten immer noch ganz, ganz stark auf den öffentlichen Raum fokussiert sein.
Und wer Ihre Arbeit erleben will oder wissen will, was da so kommt und was es schon gab, geht am besten auf angiehiesel-rolandkaiser.de. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und weiterhin Erfolg und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank.
SBR 2 Tandem mit Angie Hiesel und Roland Kaiser, Redaktion Fabian Elsässer, Musikzusammenstellung Moritz Cilius. Ich bin Bernd Lechler, Technik Sascha John und zum Schluss haben wir noch einen Wunsch von Ihnen, das ist Lauren Newton mit Conversations. Sagen Sie noch einen Satz dazu.
Ja, ich habe angefangen mit Lauren Newton, damals in der Tanzausbildung. Ich habe mein erstes Solo auf ein Stück von ihr gemacht. Es hat mich einfach lange Jahre begleitet. Vokalmusik war für mich eben der weiterführende Ausdruck von Tanz und Bewegung.
Lauren Newton, tschüss. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-